Herzlich willkommen zur 165. Ausgabe des Sneak Pods. Wir haben heute unser Sofa in einer chaotischen Küche aufgeschlagen und mit mir dabei ist frisch aus dem Afghanistan-Krieg zurückgekehrt Stefan Gieswert.
Hallo!
Und das kleine, niedliche Mädchen mit dem Luftballon, das uns schon die ganze Zeit nervt, ist Claudia Perner.
Tja. ja, und wir haben noch jemanden, der ist gerade aus dem Knast hier angekommen mit einem schönen Tattoo am Hals, nämlich Martin Narje.
Hallo, ich bin der nette Onkel. Brothers, unser Film, worum ging's?
Ja, also, wir haben ein Ehepaar, nämlich Sam und Grace, die haben schon sehr jung geheiratet. Er kommt aus einer Familie, in der es Tradition hat, beim Militär zu sein. Er ist auch Berufssoldat. Die beiden sind zwar noch ziemlich jung, aber haben zwei Kinder, werden gespielt von Tobey Maguire und Natalie Portman. Und jetzt steht kurz bevor der Einsatz von Sam in Afghanistan. Und kurz bevor er dorthin fliegt, kommt sein Bruder aus dem Knast. Der wird gespielt von Jake Gyllenhaal. Tobey Maguire geht nach Afghanistan und kurz später kommt die Nachricht, er ist gefallen. Daraufhin erleben wir natürlich Trauer und eine Annäherung zwischen Grace und Sams Bruder. Und das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber wir erfahren relativ schnell, dass Sam nicht wirklich gefallen ist, sondern dass er gefangen genommen wurde in Afghanistan und letztendlich auch zurückkehren wird in die USA. Und was dann passiert, also inwiefern sich dann die Beziehungen verschieben und auch wie Sam sich verändert hat, darum geht es dann im Rest des Films.
Hallo Katzi.
Jetzt haben wir Besuch von der Katze.
Hallo.
Die möchte wahrscheinlich mitsprechen.
Nein, die möchte was zu essen, immer.
Ach, okay. Ich habe den Film leider nicht gesehen, weil ich... Wo war ich eigentlich? Ich war nicht in der Sneak.
Du hast gearbeitet, arbeiten, oder?
Stimmt, ja. Im Porsche-Zentrum, cool, oder?
Im Porsche-Zentrum?
Ja, das ist total geil. Also wir haben Cocktails gemacht. Miau. Am Schluss haben wir uns alle noch im Porsche fotografiert. doch.
Wow, das ist wirklich
weit. Angezogen. Wie war der Film? Das klingt jetzt so nach schwerer Kost, Sneak nur mäßig tauglich.
Absolut. Also es ist, man hat es auch deutlich an den Reaktionen des Publikums gemerkt, dass eine Menge, wie hast du so schön gesagt, intellektuell überfordert waren mit der Thematik. Und also es ist schon schwerere Kosten, weil es geht einfach darum, um das, wie kommt eine Familie mit dem Verlust des Vaters zurecht, der im Krieg fällt.
Ach, die haben auch noch Kinder.
Ja.
Ja, also die ganze Familie eigentlich. Also sein Vater, der ist ein Vietnam-Veteran, und die Mutter, die hängen da auch ziemlich mit drin, und beide, Grace und Sam, haben zwei kleine Töchter. Ja. Und also es geht eigentlich dann darum, insgesamt,
es wird eigentlich eine intakte Familie gezeigt am Anfang. Sam
auf ein bisschen gruselige Weise
intakt. Sam, ein toller Familienvater, der wirklich einen guten Draht zu seinen Kindern hat, obwohl er viel im Einsatz ist. Und dann aber halt eben in den Krieg zieht. Es kommt die Nachricht, er ist gefallen. Und dann auf der anderen Seite ist dieser Bruder, der gerade aus dem Knast kommt, das schwarze Schaf der Familie, von allen eigentlich nicht unbedingt akzeptiert wird und es wohl denen lieber gewesen wäre da geblieben
im Knast. Ja, das Interessante ist eigentlich, dass eben erstmal der Bruder, Tommy, der Störenfried ist. Und dann eben, nachdem Sam zurückkommt auf Afghanistan, auf einmal er der Störenfried ist, weil er eben so verändert ist. Also er ist, er leidet eben offensichtlich unter irgendeiner Post-Traumatic Stress Disorder und ist eben wirklich wesensverändert.
Ja, okay. Ja. Das ist also schon sehr dramatisch, auch wie das gezeigt wird. Also es ist ja die Nachricht, er ist tot, und dann klar kommt es halt eben dazu, dass der Tommy heißt er, ne, eben sich dann doch so ein bisschen in die Rolle des Familienvaters reinversetzen möchte und
der wohnt dann bei der Familie erstmal, oder?
Nee, also er fängt dann an, halt eben auch dann das Haus zu renovieren, also diese Küche da in Ordnung zu bringen und tut halt ganz viel für die Familie, kümmert sich um die Kinder und es kommt zu kleineren Annäherungen mit der Frau eben und dann kommt eben Sam wieder zurück aus Afghanistan, hat halt eben viel erlebt, dort viel schreckliche Dinge und muss die halt irgendwie verarbeiten und schafft es nicht, das wirklich loszulassen und davon wegzukommen und wirklich dann in diesen familiären Alltag wieder ganz normal überzugehen und hat halt wirklich Probleme, da sich reinzufinden wieder. Hat also wirklich auch diesen Kontakt, der anfangs wunderbar gezeigt wird, den hat er verloren zur Familie.
Ja. Und wie lange war der weg?
Monate.
Ja, er war länger weg, er war eben auch länger in Gefangenschaft und es war eben auch so, dass in der Gefangenschaft sehr drastische Dinge passiert sind, die ihn so verändert haben.
Kriegt man das mit im Film?
Ja, das kriegt man mit.
Ja.
Ich habe dann ganz auf Facebook eine ganz interessante Reaktion von einem Freund von mir gehabt, als ich irgendwie geschrieben habe, dass der kam in der Sneak, der Film. Und zwar dieser Freund von mir ist Offizier. Und er meinte, also sein Kritikpunkt an dem Film ist, dass der dieses Post-Traumatic Stress Disorder eben verharmlost, weil erstens der Film suggeriert, dass man das irgendwie nur bekommt, wenn man so krasse, ganz schlimme Dinge erlebt, was eben nicht wahr ist. Und zweitens ein bisschen so, ja, Hollywood-Ende eben, dann reden wir drüber, am Schluss, wenn er sich öffnet, dann wird's schon wieder gut und so. Was ich nicht ganz so empfunden habe, muss ich sagen. Aber, okay. aber diesen Einwand fand ich ganz interessant. So habe ich das vorher nicht gesehen. Ich finde nicht, dass der Film suggeriert, dass man diese Art von Wesensveränderung nur haben kann, wenn man so schlimme Dinge erlebt wie der. Aber es stimmt schon, dass eben das, was er erlebt, so drastisch ist, dass es eigentlich den Film insgesamt ein Stück weit aushebelt, weil eigentlich nicht klar ist, wie soll man das überhaupt jemals verarbeiten. Also
er geht aber nicht in Therapie oder so.
Das ganz am Schluss geht
er. Ganz zum Schluss. Jetzt nochmal zu diesem Offizier zurück. Also ich habe vor längerer Zeit mal eine Reportage gesehen über deutsche Soldaten im Afghanistan-Einsatz und da reicht ja schon wirklich ein Gefecht aus, dass sie das nicht mehr verarbeiten können. Und ich glaube aber, dass eben in dem Film das irgendwie ja transportiert werden muss und dass eben, wir sehen im Kino tagtäglich wilde Schießereien und die Leute sind, dem passiert nichts. Das muss dem Zuschauer ja irgendwie so ein bisschen verdeutlicht werden, dass eben dieses Stresssyndrom da wirklich auftritt.
Stimmt, wir müssen verstehen, warum er so wesensverändert ist. Das
genau. Und würde es eine normale Schießerei, die würde in der Realität ausreichen. Ja, einmal Todesangst im Gefecht gewesen. Das ist aber für den Kinozuschauer, der das vielleicht nie erlebt hat in irgendeiner Form, überhaupt nicht zu verstehen, dass das ausreicht, um jemanden in so eine derartige Lage zu bringen.
Also da fand ich, wo wir jetzt auch
Jake
Gyllenhaal in einer anderen Rolle haben, fand ich damals bei Jarhead, fand ich ziemlich beeindruckend, wie der Film schafft, zu zeigen, wie belastend das ist, auch wenn nichts passiert.
Ja.
Also eben, dass du diese Anspannung und diese Belastung spürst, auch wenn gar kein Gefecht ist oder keine wirkliche, tatsächliche Bedrohung die meiste Zeit. Aber in diesem Film hier ist eben so, dass das, was passiert, was wirklich so schlimm ist, dass man selbst als Zuschauer das eigentlich verarbeiten muss. Also so, so ein drastischer Einschnitt.
Mhm.
Ja. Also ja, schwieriger Film. Ich habe gesehen jetzt, dass es ein Remake ist von einem dänischen Film von 2004. Also es mal wieder diese klassische, die Amerikaner können keine komischen Filme aus komischen Ländern schauen. Wobei spielt sogar Ulrich Thomsen und Conny Nielsen mit, also mit neben Mads Mikkelsen sind ja die bekanntesten dänischen Darsteller.
Ja.
Trotzdem wieder mal schönes Remake gemacht, ein paar Jahre später. Also würde mich interessieren, wie der dänische Film das, wie der damit umgeht. Ja.
Also es gibt auch so. Haben die Dänen auch Soldaten in Afghanistan?
Also die Geschichte ist prinzipiell die gleiche, insofern anscheinend auch.
Keine Ahnung.
Tja. Aber auf jeden Fall, die Darsteller, finde ich, sind schon sehr überzeugend.
Ja, also Tobey Maguire hat mich in den ersten Szenen, muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich genervt. Und ich fand es furchtbar, aber
es ist nicht so,
es hat sich
auch.
Es ist hat sich wirklich gewandelt und dann kommen Szenen dann im Verlauf des Films, wo man dann wirklich denkt, wow, ja, der das macht mir echt Angst jetzt.
So gruselig.
Ja, es wird also wirklich gruselig. Es gibt echt also spannende Szenen. Man hat diese Art-Szene schon 100-mal gesehen, aber es war in diese waren wirklich wahnsinnig spannend. Man hat wirklich keine Ahnung gehabt, wie wird das jetzt ausgehen.
Also was auch toll ist, ist die Konfrontation zwischen Tobey Maguire und seiner älteren Tochter in dem Film.
Ja.
Die ist so toll. Also es ist die beste, ich weiß nicht, seit ewigen Zeiten die beste Kinderdarstellerin, die ich überhaupt gesehen habe. Ja,
also die Rolle?
Vielleicht so 8 oder sowas.
Mhm. So. Also schon in der Schule, aber noch nicht.
Ja, so 7, 8 sowas.
Ja.
Vielleicht. Und die ist so toll. Sie hat die eben noch stärker als ihre kleine Schwester, schließt sich eben, während ihr Vater weg ist, an ihren Onkel so an und entwickelt da eben ein sehr liebevolles Verhältnis. Und eigentlich formuliert sie das dann eben auch. Als ihr Vater zurück ist, sie will nicht, dass der wieder da ist, weil irgendwie der ist verändert, sie kennt den nicht mehr, der macht ihr Angst und so, sie fühlt sich sehr unwohl mit ihm und sie will eigentlich, dass er weg ist und sie provoziert ihn auch.
Ja.
Also sie fordert ihn richtig heraus, deswegen auch die Szene, die jetzt für meine Vorstellung genommen, wo sie an einem Tisch sitzt und mit so einem Luftballon eben Geräusche macht, ganz offensichtlich, um zu provozieren. Und man sieht eben, er sitzt ihr gegenüber und schaut sie an und es ist so, also so eine Spannung.
Ja.
Man hat Angst vor
aber
ihm.
Aber beide schauen sich so fies an, ja. Und das Mädchen so einen ganz bösen Blick hat sie und.
Also sie hat so eine Entschlossenheit, so eine trotzige und dann natürlich auch doch. Sie hat Angst und ist kindlich und sie ist unheimlich gut. Also so so ein präzises Spiel von einer Kinderdarstellerin, Kinderdarsteller habe ich wirklich lange nicht gesehen. Ist sehr beeindruckend. Ich finde auch Natalie Portman finde ich auch sehr gut.
Ja.
Jake Gyllenhaal, die Rolle ist vielleicht nicht so anspruchsvoll wie die von Tobey Maguire, aber es auch. Also ich finde die Darsteller sind schon
sehr passend. Passt eigentlich alles zusammen.
Tobey Maguire ist doch hier Spidey, oder?
Ja, ja, es wurde auch während der Speak immer, also vor allen Dingen als er eben weg ist oder die Länge, dass er tot ist und seine Frau seine Kleidung aus dem Schrank holt, da hat auch, im Kino die Leute.
Sie findet ein Spidey-Kostüm.
Was natürlich sehr für die Einfühlungsfähigkeit des Sneak-Publikums spricht, da wir ja da gerade einen Moment hatten, wo man dachte, jetzt ist der Vater gestorben, naja, egal.
So. Wobei das
haben wir aber schon das eine oder andere Mal erlebt, glaube ich.
Aber was wir noch nicht so oft erlebt haben, ist, dass vor der Leinwand Flickflack
war. Ja.
Das siehst du auch mal.
Warten wir so Künstler vorne weg oder was?
Nee, einfach während des Films.
Es waren Zuschauer.
Ja, ja.
Der stand auf und machte einfach Flickflack.
So quer über die Breite, wirklich beeindruckend.
Ja. Echt?
Ja.
Das war nicht schlecht.
Es gab auch Auseinandersetzungen über die Reihen hinweg zwischen Leuten mit Migrationshintergrund, die dann andere Leute in anderen Reihen als Sarazins beschimpft haben und sowas. Also die Leute waren ein bisschen unruhig. Man merkte, also einerseits eben von Anfang an zu dialoglastig und zu ruhig für viele wahrscheinlich und dann eben doch auch so bedrückend. Also ich glaube, es war dann zum Teil auch so
Übersprungshandlung.
Genau, man musste dann irgendwie Quatsch machen, weil das eben wirklich, also gute Laune-Film ist das nicht, muss man sagen. Insofern.
Kein Feel-Good-Movie.
Nein. Ja, Martin, hast du irgendwelche grundsätzlichen Kritikpunkte? Weil ich würde schon sagen, es ist ein ganz guter Film, aber es ist kein ganz, ganz guter Film, oder?
Es ist kein ganz, ganz guter Film, aber ich kann es irgendwie nicht benennen. Also wir hatten irgendwie als wir aus dem Film rausgingen, hatten wir irgendwie gesagt, das ist ein Film, wir sind froh gewesen, dass wir drin waren in der Sneak, aber wir würden uns ihn so nicht angucken im Kino und ich möchte ihn auch nicht zweimal sehen.
Nee.
Weil er einfach wirklich, wirklich sehr, sehr bedrückend ist.
Ja, er ist bedrückend.
Und dramatisch. Also
zwischendrin habe ich mir mal überlegt, ist es nicht doch ein bisschen so, dass der Film sich nicht ganz entscheiden kann, welche Geschichte erzählen will. Also weil eben so einerseits ist ja die Geschichte allein schon des Paares an sich ist eine Sache für sich. Wie verändert sich deren Beziehung? Die Sache mit der Tochter, dann die Geschichte in Afghanistan, eben die Gefangenschaft und so, was da passiert. Dann die Vater-Sohn Geschichte oder mit den beiden Söhnen. Ja.
Also Großvater.
Genau, und, also dieser Vietnam-Veteran. Dann die Brüder. Also sowieso ist ja die Tatsache, dass der Film Brothers heißt. Also eigentlich ist das Bruderverhältnis ist ein
Nebenschauplatz. Am geringsten beleuchtet, finde ich.
Ja. Wie lange geht denn der Film, wenn er so viele Themen hat?
Also eigentlich normale Spielfilmlänge. Ja. Aber deswegen mein Gefühl ist dafür, wie profund diese Konflikte sind, die da behandelt werden, ist es eigentlich vielleicht ein bisschen zerfasert. Also vielleicht hätten weniger Schauplätze und dafür mehr Konzentration auf einzelne Konflikte mehr gebracht. Ja. Ich weiß nicht. Also ich meine, ich finde grundsätzlich so eine Art von Film mit dem Thema hätte es bei mir immer schwer, 10 Punkte zurückbekommen oder 9, weil man eigentlich denkt man so, will man den wirklich sehen? Okay, der beeindruckt einen vielleicht, aber so, ja. Und dann finde ich das eben vielleicht so ein bisschen halbherzig zum Teil. Ja, deswegen so würde ich sagen, Empfehlung für jemanden, den sowas interessiert, der sowas gerne anschaut. Aber ganz ehrlich gesagt, wie viele Leute gibt es, die sagen, jetzt schaue ich mir mal einen Film an, wo irgendwie Afghanistan Kriegsheimkehrer Probleme mit seiner Familie hat.
Okay, ja.
Also ich fand ihn schon gut.
Also ich finde, 7 Punkte sind angemessen.
Ich würde auch 7 Punkte sagen. Also ich habe mich übrigens auch sowieso gefreut, Natalie Portman, deswegen, wir werden ja gleich nochmal bei Natalie Portman. Steigerung. Ja. Aber es hat mich, ich habe schon bei Brothers, habe ich gedacht, wo ich noch nicht wusste, was mir schwan. schon da habe ich mir gedacht, toll, sie mal wieder in einer vernünftigen Rolle zu sehen. Weil, also ich weiß nicht, sie hat über die letzten Jahre irgendwie studiert oder irgendwie sowas gemacht, hat nicht so viele Filme gemacht.
Sie hat trainiert.
Ja, nee, aber ich meine, sie ist ja jahrelang eigentlich. Also ich meine, wenn man sich daran erinnert, wie sie ganz früher, ich meine, klar, Leon und so weiter und
war sie da, das Kind auch? Ich weiß es nicht.
Und eben dann auch später noch Beautiful Girls und sowas. Sie war eigentlich immer gut im Geschäft, bis sie so erwachsen wurde. Und dann, finde ich, hat sie eine ganze Zeit lang, okay, wie For Vendetta.
Ja, Star Wars hat sie da auch noch dann.
Ja, okay, aber also ich hatte dann so das Gefühl, sie hat lange keine richtig guten Rollen mehr gehabt. Mhm. Und jetzt bei Brothers habe ich so gedacht, na, vielleicht kein richtig guter Film, aber endlich mal eine Rolle, wo sie zeigen kann, dass sie doch eine ganz gute Schauspielerin ist. Und deswegen, ja, es ist ja passend, dass wir jetzt einen Natalie Portman Podcast machen.
Ja. Natalie Portman die letzte Woche komplett.
Ja, genau. Also von ganz gut wechseln wir dann auf richtig gut.
Ja.
Und kommen dann zum nächsten Film, würde ich sagen.
Ja.
Ja.
Black Swan. Wir haben gestern. Oh, ich hab noch einen Film gesehen gestern. Ich habe den Anfang von Die Regeln des Spiels geschaut. Der kam im Fernsehen.
Das habe ich auch gesehen.
Den Anfang. Den Rest hast du dir zugedacht.
Der ging bis halb drei.
Den Rest hast du für dich selbst dann im Traum nachgeschaut.
Ich habe bis nach Schweinewaschen geguckt.
Soweit. Ich habe nur bis...
Dann war ich zu müde.
Vorstellung von den dreien und danach war ich müde. Ich möchte jetzt nicht kritisieren, aber du hast da auch noch was liegen, notfalls.
Ja.
Black Swan haben wir gesehen. Natalie Portman als Balletttänzerin in New York. 10 Punkte. Und
okay. Arm für so einen Film 10 Punkte zu geben, weil er in New York spielt. Ja. Das ist wirklich traurig.
Na gut, ist ein Tanzfilm, 10 Punkte. Naja, jetzt höre ich aber auf. sie erhält die Chance, beim Schwanensee-Ballett die Hauptrolle, die Schwanenkönigin, zu spielen. Und hat halt Schwierigkeiten mit der Darstellung des schwarzen Schwans, also des bösen Alter Ego. Und ja, darum geht's in dem Film. Ja. Da taucht noch ein anderer auf und so weiter und so weiter. Ja. Wir sind noch alle ein bisschen erledigt, weil wir gestern Abend erst den Film gesehen haben, also Freitagabend, Samstagmorgen nehmen wir auf. Ist noch ein bisschen durch den Wind, weil der Film wirklich sehr beeindruckend ist, sehr spannend. Also, ich habe mich kurz in der Lehne festgebissen, aber ging dann.
Das Tolle ist aber, dass er auf so verschiedenen Ebenen so spannend ist. Ja, diese Mischung des Genres einfach, ja, zwischen Thriller und diese Horrorelemente, die mit verwoben werden, so, und
sie dreht halt psychisch langsam durch.
Genau, es ist vor allen Dingen ein Psychogramm, und die Frage ist, wie bildet der Film das ab und welche, wenn du sagst, okay, Genres, vielleicht bemüht er, um das abzubilden. Ja. Das stimmt, und das sind unterschiedliche.
Ja. Mhm. Also sie ist ja eine sehr, sehr gute Balletttänzerin, und sie wird ja auch genommen für die Rolle, weil sie den weißen Schwan technisch perfekt umsetzen kann.
Ja, und eben mit so einer Reinheit und Fragilität.
Ja, Unschuldigkeit auch. Und das wird auch in diesen Farben auch sehr schön gespielt, finde ich. Also das Weiß, die Farbe der Unschuld.
Und sie trainiert auch immer
ein Weiß. Und ihr wird halt vorgeworfen von dem Trainer, dass sie es diese Rolle des schwarzen Schwans nicht transportieren kann, dass sie Emotionen nicht reinlegen kann, dass sie eben dieses Dunkle
sich gehen lassen.
Ja, sie sich
der
nicht Trainer, gehen lassen kann.
Der Trainer, der von Vincent Cassel gespielt wird, der wieder mal so weiß ist.
Sehr toll.
Also, bitte noch fragen, warum der mit Monica Bellucci verheiratet ist. Nein.
Und es wird halt wunderbar gezeigt, wie sie...
Ich finde das nicht ein bisschen reduziert, aber...
Ja.
Er war nicht gut, er war nur heiß.
Er war auch gut.
Aber er war viel heißer, als er gut war.
Findest du?
Hast du gesagt?
Habe ich das gesagt?
Ja. Du hast nicht gesagt, er war so gut, er war so heiß.
Nein, er war
dieses Gehauchte.
Aber.
Wahrscheinlich läuten ihm jetzt noch die Ohren.
Nee, aber es ist nicht faszinierend, das ist aber so vielleicht so ein französisches Phänomen. Der sieht eigentlich nicht so gut aus, oder? Also er sieht komisch aus irgendwie, aber so heiß. Na gut.
Ist halt viel zu groß.
Lass uns noch abhaken, dass Mila Kunis total heiß ist, dann können wir über was sprechen, was wirklich interessant ist.
Ja.
Ja.
Okay. Gut.
Nein, aber ich hatte sie aber, wir haben ja in irgendeinem Film, in irgendeinem Podcast haben wir mal nur über sie geschwärmt.
Ja.
Aber so unglaublich fand ich sie diesmal nicht.
Ich glaube, es geht, die beiden weiblichen Hauptrollen gehen in ihrer Schönheit ein bisschen unter oder rücken etwas zur Seite, um eben der Handlung mehr Raum zu geben.
Finde ich aber bei Natalie Portman nicht. Bei Natalie Portman finde ich das Spannende ist, dass sie ganz unterschiedlich aussieht im Film. Von gar nicht sehr schön und eben fertig und total am Ende und so, bis dann wieder zum Teil eben auch, wenn sie so inszeniert wird, göttlich. Also wirklich wunderschön.
Ja, wie sie am Schluss wie sie als schwarzer Schwan geschminkt ist.
Oder auch, also auch zum Beispiel, wo sie präsentiert wird als der neue Star. Ich finde, das ist so ein Audrey Hepburn-Moment. Sie sieht so wunderschön aus und hat so was Zerbrechliches, Erhabenes und sowas. Ja. Also es ist wirklich so, und da finde ich, muss ich sagen, daneben ist für mich Mila Kunis dann nur so eine dumme Kuh. Ich meine, okay, ist halt so, gut, sieht bestimmt gut aus und so, aber also sowas differenziert, das hat die nicht in ihrer Attraktivität.
Nee, sie ist immer attraktiv, sie sieht immer gut aus, toll, sie kann sich auch einigermaßen bewegen, alles.
Ja, aber
dieses Überragende, dieses Magische, wenn sie da auf der Treppe oben steht, das hat sie nicht.
Das ist die Rolle auch von Mila Kunis. Sie spielt nur eine Rolle. Ja, während bei Natalie Portman wandelt sich das ja. Sie muss sich verändern während des Films. Sie hat verschiedene Szenen, in denen sie immer wieder was anderes zeigt. Ja, also einmal, sie leidet sehr viel und sie verändert sich halt dadurch in jeder Szene. Und das muss ja auch so sein. Und bei Mila Kunis ist sie hat eigentlich immer nur den gleichen Part. Ja, also
Mila
sie ist
Kunis
die Coole, sie ist die...
Genau, ja.
Sie ist immer dunkel gekleidet, ja. Also
und sie hat sowas unheimlich, finde ich, klingt vielleicht komisch, aber so zeitgenössisches. Ja. Sie ist unheimlich modern halt. Sie ist so ein moderner Typ. Und ich finde, Natalie Portman hat sowas, ihr Leiden hat sowas Zeitloses. Das ist irgendwie so, man denkt dann, also ich dachte gleich am Anfang, auch als man das Plakat sieht von Viona Ryder, da dachte ich auch, es sieht aus wie die Colors, ne? Ist sie auf dem Plakat, ist sie so inszeniert.
Und ja, ist auch blöd, dass man ein Schwanensee-Plakat mit einem Gesicht macht, anstatt mit einer Ballerina.
Ja.
Was ein Quatsch.
Ja. Also aber was von Anfang an eben einfach schon vom Vorspann, ich habe im Vorspann zum ersten Mal geweint schon, weil die Tanzszene schon da so schön ist und man auch da schon, was ja später dann auch der Fall ist, so nah dran ist. Also das ist ja das Tolle, in den Ballettszenen, dass man so nah an den Tänzern dran ist und später dann bei den Szenen, wo eben es nicht nur um ein tanzendes Paar geht, sondern noch viel mehr, ist man ja wirklich zwischen den Tänzern, die um einen rum sich bewegen.
Das hat mich halt an meine Zeit beim Formationstanzen.
Ja, klar. Ja.
Ich habe ja also 12, 13 Jahre Formation getanzt. Und da sieht es sieht halt innen genauso aus, wenn du da drin stehst und dann rennen die Leute an dir vorbei. Okay, bei uns waren das halt dann nicht ganz auf so einem Ballettniveau, sondern die haben Stein Latein getanzt.
Ich hab noch.
Du hast noch?
Ja. Auch. Ich habe auch noch, ich bin versorgt mit Tee. Aber was man da eben sieht, auch die Gesichter der anderen, wie sie an einem vorbeifliegen und man weiß dann, wo die anderen sind, das merkt man, finde ich, in dieser Szene auch, wie die Kamera sich durch die Leute bewegt, ist natürlich, folgt auch einer Choreografie, weil die Kamera läuft um die Leute rum, während die Leute um sich selber und um die Kamera und so weiter.
Ah, das ist wirklich toll, wie die Kamera
sich bewegt. Es ist so gut. Der ist halt, die Kamera ist halt mit rein choreografiert, also als wäre die ein Tänzer und schaut mit zu.
Überhaupt. Mhm. Es gibt dann auch zum Beispiel diese Probeszene, wo wir ganz nah an dem Paar, Natalie Portman und ihrem Partner dran sind und durch sie hindurch Vincent Cassel sehen. Und wir hören die Atemgeräusche der Tänzer unheimlich laut. Also ich hatte so das Gefühl, die Kamera atmet durch die Tänzer.
Ja.
Und und auch ganz nah dran ist die Kamera häufig in diesen Szenen, zum Beispiel draußen, wenn sich Natalie Portman irgendwo im Freien bewegt, dann ist die Kamera, sitzt ihr quasi so im Nacken. Also ist direkt hinter ihr. Man sieht sie läuft natürlich unheimlich aufrecht, den Kopf ganz aufrecht. Man sieht quasi von hinten ihren Kopf und sitzt ihr so im Nacken. Auch das finde ich unheimlich toll.
Ja, man sieht, sie ist da unterwegs, aber man sieht eigentlich ihren Blickwinkel.
Aber gleichzeitig auch sie. Ja. Und das macht, es gibt so einen schizophrenen Effekt, der eben auch unheimlich gut funktioniert.
Bei der Shooter-Perspektive.
Ja.
Aber es ist aber auch der Ton, der so gut.
Ich muss noch ganz kurz, über die ganz Kamera. Kurz darf okay. ich noch eine Kameraszene, die fand ich so faszinierend, die ist auch im Trailer drin. Wenn sie mit Vincent Cassel alleine probt und Drehungen macht, Spins. Da dreht sie, steht, dreht, steht, dreht, steht. Und dann sieht man das gleiche aus der Kameraperspektive. Dieses Schleudern drumrum, ihn fixiert, einmal schleudern, wieder genau auf ihn. Und das ist halt genau das, wenn man Spins trainiert, was wir ja auch oft genug machen mussten, Martin, gell? man fixiert einen Punkt, irgendwie den Trainer oder die Ecke oder den Feuerlöscher oder was auch immer gerade da ist. Dann sieht man wieder Raummatsch, dann sieht man wieder diese, und das ist genauso. So sieht es aus, wenn man das macht.
Ja.
Und da hat man auch gesehen, wie gut sie im Ballett ist. Wie lange sie den Kopf stehen lässt, bevor sie ihn dreht, damit die Drehung unglaublich schnell aussieht.
Man sieht meiner Meinung nach jeden Monat und jede Stunde an Training, die sie offensichtlich
reingesteht hat. Sie hat ja die meisten Szenen tatsächlich selbst getanzt.
Ja, und das sieht man ja auch.
Also es sind da keine Schnitte. Also man sieht, gedoubelt und
ich bin da im Vergleich, also sie setzt da wirklich Standards. Man hat ja schon viele Filme gesehen, wo irgendjemand eine Balletttänzerin spielt und sowas. Aber also das sieht.
Die hat ja in ihrer Jugend, glaube ich, schon irgendwie Ballett getanzt und dann jetzt nochmal 10 Monate trainiert.
Aber zum Beispiel, es gibt ja diesen, was ist das von Robert Altman, glaube ich, diesen The Company-Film, wo Neve Campbell die Haupt.
Gerade habt ihr live einen Stromausfall im Sneakpot erlebt. Wir sind wieder zurück. Wir haben uns auch gemerkt, wo wir aufgehört haben. Und für uns sind jetzt Minuten vergangen. Für euch sind das nur wenige Sekunden.
Wir haben so viel Interessantes und Relevantes in diesen Minuten gesagt. Naja, schade für euch.
Ja, wir müssen nochmal an der Stelle von vorhin aufspringen. Wenn ihr solche lustigen Stromausfälle übrigens nochmal hören wollt, die gerade am letzten Freitag erschienene Folge des Cocktail-Podcasts, dort gibt es eine Episode des Sneakpods und da passiert uns genau das gleiche
Stromausfall.
Ja. Ja, da reden wir über Tita von These.
Ah, ja. Und das war dann weg?
Nee, das war ja da, wir haben es sofort gemerkt.
Ah, Gott sei Dank.
Ja. Du hast aufgehört mit Robert Altman und The Company.
Genau, also es ist ein Film, der auch viel stärker noch aufführungsbasiert ist. Also es werden sehr, sehr viele Aufführungen gezeigt eben. Soweit ich weiß...
ist auch Ballett, oder?
Genau. Also ist eben so eine moderne Ballett-Company. Und Neve Campbell spielt eben die Hauptrolle. Ich glaube, James Franco spielt ihren Freund, der damals noch nicht so bekannt war. Den kennt
ihr. Der ist mir auch heute noch nicht bekannt.
Das ist der, von dem wir den Trailer gestern gesehen haben, wo er im Bergen hängen bleibt.
Ach, der.
Der auch in Spider-Man.
Oh, den Film möchte ich
nicht sehen. Ja, also Spider-Man? Ja, da spielt er doch den Freund, / Gegenspieler, diesen Sohn von...
Echt? Der Millionär?
Ja.
Das ist der... Das ist der gleiche, der im Backing bleibt?
Ja, echt? Das ist James Franco. Okay, so, jedenfalls.
Das ist nämlich mein Problem. Die sehen doch total anders aus und haben was anderes an. Dann kann ich dir nicht. Wie soll ich das dann?
Also, bitte. Ja, aber es ist nicht normal, dass er was anderes anhat, wenn er in den Bergen hängen bleibt, wie wenn er bei Spider-Man irgendein Konzert leitet. Aber egal.
Ja.
Und du erkennst mich doch auch wieder, wenn ich was anderes anhabe.
Ja,
aber
ich kenne ja schon länger.
An mich hast du dich schon gewöhnt. Ja. Okay.
Jedenfalls, die ersten drei Male dachte ich auch, so bist du Theresa.
Die ersten drei Male, die du mich getroffen hast, war von Theresa, nicht war wieder schon geboren. Entschuldigung, Theresa. Das tut mir leid, ich habe sie betrieben, aber.
Können wir jetzt auch nicht in die Outtakes schneiden.
Nein, wir kennen uns echt schon lange schon.
Ja, ich weiß.
Ja, okay, jedenfalls Neve Campbell, die meines Wissens eben auch eine ziemlich professionelle Balletttanz-Vergangenheit hat, die sie aus irgendwelchen Gründen dann beenden musste. Und ich könnte nicht sagen, dass ich finde, paradoxerweise, dass Neve Campbell überzeugender als Balletttänzerin war, als Natalie Portman. Also, oder vielleicht sogar so, dass man bei Neve Campbell dann gedacht hat, so, naja, kann das schon, aber es ist vielleicht doch besser, dass sie, naja, obwohl, dass sie Schauspielerin geworden ist. Darüber kann man sich streiten. Aber,
genau.
Aber,
das steht, glaube ich, auf die.
Ja, aber bei Natalie Portman, mir fällt kein Film ein, wo ich finde, dass eine Schauspielerin das überzeugender verkörpert hat. Also schon.
Vielleicht Anna in den 80er Jahren.
das haben wir doch gerade erst wieder gesehen.
Wobei, Silvia Seidel war das.
Genau. Wobei man auch bei Anna sieht. Erstens wird Anna in ganz schwierigen Szenen zum Teil auch gedoubelt, das merkt man deutlich. Also ihre tänzerischen Fähigkeiten hatten auch Grenzen. Und ich finde eigentlich, mal davon abgesehen, dass man bei Anna sieht, was für eine miese Schauspielerin sie ist, sieht man auch, dass sie eigentlich nur eine mittelmäßige Tänzerin ist.
Das ist natürlich blöd, wenn man weder Schauspieler noch Ballett kann und dann Ballettfilm schauspielern soll. Doof.
Ja, sie wurde damals als ganz süß empfunden wahrscheinlich. Schaut euch das nochmal an übrigens, Anna. Alleine die Kleidungsstücke werden euch in hysterisches Gelächter. Ja. Ja, also
Black Swan.
Was ich übrigens auch toll finde, ist, die Bilder sind häufig so, haben so eine Körnigkeit. Habt ihr das gemerkt? Also unheimlich fast grob eigentlich. Und das finde ich toll. Also ich meine, in Kombination.
Sieht halt aus wie Film.
Genau. Also genau, ich habe sowieso zwischendrin immer wieder mal so gedacht, so, das ist Kino wirklich. Also im Gegensatz zu vielen, was man sonst so sieht, das ist so ein richtiges Kinoerlebnis, der Film.
Ja. Kann halt auch nachher draufgeklebt sein, weil ich glaube, so eine Filmkamera kann man nicht mal eben durch einen Ballettsaal schleppen, oder?
Nee.
Wenn da die Rollen drin sind und dies und. Aber ich hatte auch erst selten eine beim Ballett dabei.
Es gibt so ein paar Sachen, die ich noch, Einstellungen, die ich einfach nochmal erwähnen möchte, die man als ehemaliger oder vielleicht auch noch als aktiver Tänzer, die einem direkt auffallen, ja. Es ist einmal das Präparieren der Schuhe, ja.
Das ist so wunderbar.
Schuhe in die Hand, reißt erstmal was raus, zerkratzt die Sohle, das ist etwas, was wirklich gemacht wird. Ja, es gibt tatsächlich im Tänzerbereich gibt's Stahlbürsten, die für nichts anderes sein, als nur diese Sohle aufzurauen, ja. Und es sind so kleine, kommen noch ein paar andere Szenen, wo sie irgendwie nochmal in Öl reintritt.
Genau.
All diese Präparierungsszenen, wo sie das, ihre Schuhe bearbeitet, ja, das kommt dir so bekannt vor, ja.
Und all diese Rituale sind, auch da ist man wieder unheimlich nah dran und es hat so eine ganz starke physische, Komponente.
Genau. Als wäre man dabei, als würde man das auch gerade machen.
Ja, genau.
Ja.
Und ich finde, es wird so selbstverständlich gezeigt, als gehört es dazu, so. Nicht so, dass die Kamera drauf guckt und sagt, guck mal, was Besonderes das ist, sondern es ist so, ja, okay, wir schneiden unsere Schuhe aus, dann machen wir das, dann wickeln wir das, dann bauen wir das da ein und so und dann probieren wir sie aus, ob es läuft, und dann noch ein bisschen da, ein bisschen Wasser drauf und dann am Schluss eben noch das fand ich das Beste, wie sie die Sohle aufkratzen und dann noch in das, ja, die haben da in irgendwelche Körner getreten, die hatten halt immer Rizinusöl, weil das ein Öl ist, das nicht verharzt, nicht alles Mögliche, sondern es klebt einfach nur.
Und ich finde, es gibt da eine Übergangslosigkeit zum auch dem Präparieren und dem Umgang mit dem eigenen Körper eben. Also ich finde, es geht so eins in eins über.
Es gehört dazu so.
Eben auch so, wenn eben das Bandagieren und irgendwie, keine Ahnung, die Füße.
Da fand ich ja am Anfang, in der ersten Szene sahen die Füße zu gut aus.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, wenn jemand 8 Stunden am Tag Ballett macht, da können die
Füße nicht so aussehen. Ja, das braucht man für den Gegensatz, damit man später sieht.
Später waren die Füße echt so.
Ja.
Tänzerfüße sehen so aus.
Tänzerfüße sind hässlich.
Ja, Martin, möchtest du deine mal kurz in die Kamera
halten? Ja, bitte.
Oh, jetzt ist die Claudia umgefallen.
Nein, aber also ich finde eben insgesamt, klar, in dem Film geht es ja wie bei vielen Aronofsky-Filmen auch um eben Darstellung von Leiden und Schmerz und sowas. Und ich finde, ja, ich hatte gestern Nacht eine Diskussion über, mit mir selbst, nein, über die Frage, ob dieser Film versucht uns zu sagen, so schlimm oder so schwer ist es unter Balletttänzern. Aber ich finde, der Film konzentriert sich wirklich ganz stark auf Natalie Portman und die Frage, wie ist das für sie? Also welche Leiden hat sie und wie geht sie damit um und wie verarbeitet sie das? Und
sowas. Was ist ihr Problem?
Genau.
Und es ist ja auch nicht so, dass ihre wahrgenommene Hass der anderen ihr gegenüber real ist.
Genau. Das ist unheimlich subjektiv.
Die laufen an ihr vorbei. Und sie hört dann, und der Zuschauer auch, sie kann nichts oder so. Was war denn das?
Ja.
Und das muss ja überhaupt nicht sein. Also, ich finde, es ist nicht so negativ dargestellt, die Company auch, wenn sie da in die Umkleide von den normalen Tänzerinnen geht, das ist freundlich und nett und ich habe mich sehr an die Formationszeit erinnert, gefühlt so viel zu eng, alle Leute sitzen irgendwie aufeinander und
aber ich
habe keinen Platz und
alles. Ich wollte nochmal zu dem Punkt vorher zurück, also dieses Leiden, was gezeigt wird, und ich finde, das wird direkt zum Zuschauer transportiert.
Ja.
Also man leidet ganz, ganz stark mit und gerade wenn da so kleine Tänzerunfälle passiert. Es tut wirklich weh. Aber
ich glaube, das hat mich auch noch mehr getan.
Ich habe da teilweise gesessen, knack, und ich habe selber den Schmerz gespürt fast. Und das wird so direkt gezeigt und auch das Publikum um uns rum, hat ja ähnlich reagiert, ja.
Klar, ich meine, das sind richtige Schockmomente eigentlich.
Ja,
also das ist schon so. Aber ich meine, genauso stark ist aber eben das psychische Leiden von ihr. Also ihr Schmerz. Ich meine, sollten wir vielleicht eben auch noch erwähnen. Sie hat diese Mutter, die eben auch, offensichtlich eine sehr mäßig erfolgreiche Balletttänzerin war und eben.
Jedenfalls im Verhältnis zu ihrer Tochter ist die Frage, was es wirklich war.
Genau.
Also die Tochter schaut halt auf sie herab.
Ja, und die hat eben irgendeine Art von Psychose ausgebildet, malt irgendwelche komischen Bilder und versucht die Karriere ihrer Tochter zu dirigieren und deren ganzes Leben irgendwie zu organisieren. Und also eigentlich ist es so, es gibt so viele Ansatzpunkte, wo man sieht, wo irgendwie der Wahnsinn, der sich bei Natalie Portmans Figur dann irgendwie doch zeigt, wo der herkommen kann. Und also all diese Einzelteile an sich sind schon so beängstigend. Also die Mutter an sich ist ja schon beängstigend.
Das ist so krass. Boah, also die Mimik der Mutter, die macht einen ab und zu Angst, wenn die einfach nur in die Kamera guckt.
Ja. Ich hatte die ganze Zeit Angst.
Ja,
also da.
Ja, aber sie ist ja auch nicht so böse.
Nee.
Also
sie drin. Also sie hat halt eine Störung, klar. Und verbalisiert das ja auch, ich habe meine Karriere für dich aufgegeben.
Ja. Ja, und sie versucht halt eben das, was sie selbst nicht geschafft hat, in ihrer Tochter halt umzusetzen. Und jede kleinste Kritik, jedes kleinste Auflehnen wird mit einer ganz harten Reaktion beantwortet. Da ist diese Szene mit dem Kuchen zum Beispiel.
Super.
Dass sie bereit ist, sofort bei der kleinsten bisschen Kritik, will sie den kompletten Kuchen vernichten auf einmal, ja? Und also sie reagiert immer heftig.
Also insgesamt ist es auch da ganz wichtig, dass wir voll in Natalie Portmans Perspektive sind. Also dass wir eben diese Angst, die sie hat, offensichtlich in diesem zwanghaften Verhältnis, dass wir die spüren. Und dass deswegen die Situation, wo wir das Gefühl haben, die Hexe, die Mutter, das Gefühl von Natalie Portmans Figur natürlich.
Ja.
Also eben, sie fühlt sich so stark fremdbestimmt und eingesperrt und irgendwie ist es eben so ein zwanghaftes, schmerzhaftes Verhältnis für sie. Und wir sind eben ganz stark bei Natalie Portman in dieser Situation.
Ja. Aber eben, es gibt ja relativ zum Ende eine Szene, wo die Mutter eigentlich vernünftig ihr gegenüber reagiert.
Ja.
Wenn es dir so geht, dann reagiert man halt so, ohne es jetzt weiter zu erklären. Da finde ich, kommt die Mutter sehr sympathisch rüber, sehr lieb. Und dann merkt man halt, dann dreht sich's plötzlich wieder. Und vermeintlich die böse Mutter, aber es ist halt die Tochter.
Richtig, also der Film gibt uns doch immer wieder die Möglichkeit zu erkennen, dass diese Perspektive, die wir die ganze Zeit einnehmen, dass die natürlich gestört ist, also dass die eben überlagert ist durch alles Mögliche und eben uns irreleitet. Also das bemerken wir natürlich schon.
Es ist natürlich auch wahnsinnig schwer, Realität und Fiktion auseinanderzuhalten. Also wir wissen nicht, was Wahnvorstellung ist und was, jetzt habe ich gerade mit meinem Becher gespielt.
Und den immer wieder auf den Tisch haust, dann denkt der Hörer so, was ist denn hier schon wieder los?
Genau.
Der übt gerade seine Spins.
Das ist halt auch ganz, ganz toll umgesetzt in dem Film, dass man wirklich in Natalie Portman quasi wirklich so drin ist als Zuschauer und überhaupt nicht mehr trennen kann, ist das jetzt real oder eben nicht.
Ja.
Das ist echt toll umgesetzt.
Also sie ist einfach so gut. Ich weiß nicht, finde wirklich lange nichts mehr gesehen, was mich so beeindruckt hat. Ich finde ja, dass Frauen immer relativ schnell einen Oscar gewinnen, wenn sie viel rumheulen und rumschreien und irgendwie einen Nervenzusammenbruch bekommen oder sich hässlich schminken lassen. aber ich finde, das ist jetzt mal wirklich ein Film, wo ich beeindruckt bin von der Differenziertheit eben.
Es, ja, ganz toll.
Ja, also wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend.
Sie hat doch einen Golden Globe dafür gekriegt, oder?
Ja.
Hoffen wir mal, dass er auch den Oscar kriegt.
Also
wäre schon schön.
Ja, ist die Frage, ob Oscars heutzutage wirklich noch das wert sind, was man meint. Also.
Ach, ich weiß nicht, waren die irgendwann mehr wert? Ich finde, das ist Verklärung der Vergangenheit. Also mein Gefühl ist, dass es für eine Frau mit gewissen Strategien einfacher ist, einen Oscar zu gewinnen als beste Hauptdarstellerin als für einen Mann. Aber
also es ist auf jeden Fall ist es eine auszeichnungswürdige Darstellung, die sie da geboten hat.
Auf jeden Fall. Ja. Also Natalie Portman ist back.
Absolut.
Auf jeden Fall.
Und das ist
sehr beeindruckend.
Das ist ein toller, überwältigender Film, der wirklich einen plättet und umhaut und begeistert.
Ja, man kann auch so viel Sachen sagen. Das Einzige, was mich gestört hat, muss ich sagen, war die zwischendurch durch die Nähe der Kamera gab es viele Szenen oder einige Szenen, wo sie extrem gewackelt hat. Mhm. Wo man die Nähe hätte halten können mit ein bisschen weniger Wackeln.
Während der Tanzszenen oder eher?
Nee, wo sie da durch diese U-Bahn läuft.
Ah ja, okay. Weil ich finde, in den Tanzszenen finde ich das sehr elegant, wie sie nicht wackelt, sondern so tanzt.
Ja, genau. Sie bewegt sich. Das ist eben auch der Blick, den man hat.
Ja.
Obwohl man selber natürlich der Kopf wackelt. gleich das Gehirn und die Augen das ja aus. Aber wenn ich das auf der Leinwand sehe, können das meine Augen nicht ausgleichen, weil sie sich dann bewegen müssen und immer den Punkt suchen müssen. Dazu sind sie zu langsam. Und das hätte ich gerne, dass die Kamera das für mich gemacht hätte, dass ich quasi gucke und dann das Bild wahrnehme, was ich wahrnehmen würde, wenn ich durch so eine Unterführung laufe. Aber ja, es ist jetzt so modern.
Das stimmt.
Ja. Müssen wir über New York schwärmen? Es taucht nur ganz kurz auf, aber es ist so schön.
Wir sind eigentlich fast die ganze Zeit in irgendwelchen Proberäumen oder.
Ja, aber also wenn sie da in der U-Bahn ist oder einfach nur so ein paar.
New York wird eigentlich nur verwendet, wenn es auch diesem klaustrophobischen Gesamtbild dient, nämlich in der U-Bahn ansonsten oder in diesem Zugangsschacht oder sowas, aber ansonsten kriegen wir ganz wenig zu sehen, oder?
Ja, einmal die Halle von außen.
Ja.
Ja, die.
Ja. Aber sonst nicht.
Boah, wenn ich das nächste Mal in New York bin, gehe ich ins Ballett, glaube ich.
Dann müsstest du schrecklich enttäuscht sein, das kann ich dir jetzt schon sagen.
Ja, kann sein.
Weil du nicht so nah dran bist. Du sitzt im Zuschauerraum und siehst die da hinten irgendwo.
Du meinst, ich soll lieber in die Umkleide. Also!
Noch jemand, der übrigens ja anscheinend so ein bisschen zurück ist, ist Viola Ryder, ne? Die man ja auch irgendwie, hatte man so das Gefühl, jahrelang nur gesehen hat, irgendwie, wenn sie irgendwo was gestohlen hat und in der Presse war. Und die scheint jetzt auch wieder doch mal in wieder ein paar mehr Filmen zu sein, eben auch hier, in einer kleineren Rolle. Aber ich finde, man sieht offensichtlich, haben Regisseure und so weiter jetzt wieder Lust, sie zu besetzen für alle möglichen Rollen. Und ich finde auch, sie ist gut.
Sehr passend.
Also, ja. Gut, ja.
Ich finde auch toll eigentlich, dass geschminkt sie Natalie Portman so ähnlich sieht. Also finde ich zumindest. Ja. Ich finde, es gab Szenen, wo man dann fast beim Tanzen unsicher war, ist sie das jetzt noch? Oder wer ist das
denn? Wer ist denn jetzt? Ja, genau.
Und das ist natürlich sehr wirkungsvoll in diesem Fall, weil Viola Ryder ja eben so quasi die Vorgängerin ist als Star der Produktion.
Ja, genau.
Ja. Toll. Also, Darren Aronofsky, wir sind dabei.
Ja, sehr gut. Auch toller Einsatz von der Musik. Es taucht immer wieder dieses Schwanensee.
Also ich finde, das Schwanensee ist ein bisschen zu Tode genudelt dort. Also ich finde zum Beispiel, ist es nötig, dass auch die Spieluhr und das Handy beide das Motiv auf Schwanensee spielen? Ja, da haben wir dann gesagt, so, ach komm. Ich meine, es soll natürlich sagen, dass ihre Mutter und sie selbst diese Obsession ja auch pflegen und so, aber...
Es ist nötig, weil es, glaube ich, auch so ist. Ich kenne es jetzt vom Tänzerkollegen, der hatte immer die aktuelle Choreografiemusik als Handyklingelton dabei, ja.
Aber ich finde, ist es nicht ein bisschen überbetont? Ich habe dann so das Gefühl, ja, wir haben verstanden, dass es eine Obsession ist, die seit Kindertagen bei ihr eben gepflegt wurde und sowas, ja. Also mir war es ein bisschen viel dann. Aber
also da hätte ich es lieber ein, zwei Mal aus dem Soundtrack rausgenommen, weil auch der normale Soundtrack drumherum... Ja. Greift ja immer wieder das Schwanenthema auf.
Ich finde gut, dass eben viel, klar, die große Höhepunktszene im Tanzen, so, die braucht man natürlich. Ich finde, hätte man nicht vielleicht zum Teil andere Teile aus Schwanensee mehr nutzen können, anstatt immer wieder das Motiv. Weil das Motiv, finde ich, ist dann irgendwann mal davon abgesehen, dass es ja auch...
Ich weiß nicht, tanzt die Schwanenkönigin denn... Das ist halt die Frage, ob die Schwanenkönigin auch andere Szenen tanzt, wo das Motiv nicht vorkommt. So gut kenne ich mich da jetzt nicht aus. Ich habe selber auch noch nicht getanzt.
Ja, ich meine... Also ich finde, natürlich leidet der Film meiner Meinung nach in der Hinsicht auch ein bisschen darunter, dass ja dieses Motiv von wem, Jenny from the Block oder so, irgendjemandem popmäßig zu Tode genudelt wurde. Irgendjemand hat das ja mal in einer Popverwertung, in einem ganz, ganz schrecklichen Lied so. Und ich finde, dadurch ist es so ein bisschen so... also ich hatte es ein bisschen über, das Motiv dann am Schluss, aber... Aber am Schluss dann in der großen Endtanzszene ist einem das dann eigentlich auch alles egal. Man will nur sehen, wie sie tanzt. Und
ja, das ist so toll.
Interessiert einen nicht.
Das ist eine ganz, ganz tolle Szene.
Ja, ist fantastisch.
Sehr, sehr beeindruckend, was da passiert. Also wie auch diese Leistung, die sie da zeigt. Ja, also wie sie das spielt.
Ja, also tänzerisch und dann das Drumherum und das ist alles so...
Genau, es ist eben auf der Bühne, dann aus Zuschauersicht, dann wieder von dahinter, von schräg hinten, dann läuft sie raus, also weil sie raus tanzt irgendwie wieder hinter die
auch,
Bühne.
Auch wie sie, wenn sie an der Seite der Bühne steht, das auf der Bühne beobachtet, auch das finde ich unheimlich toll. Also ihre Perspektive und wie sie das wahrnimmt, also
und dann wieder diese Wahnvorstellung, die sich dann noch während der Aufführung da mit reinweben, also das ist...
Schau also, ich den Film an.
Wir sind begeistert, okay.
Wenn ihr nicht... Aggressionen kriegt, sobald ihr klassische Musik hört oder
jetzt schon so Tode gelangweilt seid.
Oder Ballett. Also es gibt ja Leute, die dann, wenn sie Ballett nur sich vorstellen, Aggressionen kriegen, dann sollte man vielleicht eher nicht reingehen. Und aber sonst geht alle rein, wenn ihr auf gut Film spielt.
Also ich finde auch, es gibt bestimmt Leute, die Darren Aronofsky generell nicht sehr schätzen. Also die frühere Filme von ihm, die das nicht mögen, diese Leidensästhetik und sowas. Und dann kann ich mir vorstellen, dass der Film auch nichts für einen ist. Deswegen, ich finde nicht, dass es ein Film ist, wo ich jetzt jedem predigen würde, den musst du lieben. Wenn jemand sagt, dieses Inszenieren des Leidens, das mag ich nicht, es geht mir nicht runter, dann würde ich sagen, okay, es ist nicht der richtige Film vermutlich.
Ja. Aber ist aber auch nicht der richtige Film, wenn man jetzt Ballett... großer Ballett-Enthusiast ist, muss man bedenken, es sind natürlich wirklich, wir hatten es angesprochen, ein paar Thriller- und Horror-Elemente drin und diese Wahnvorstellung,
Liebesmädchen.
Ja, Liebesmädchen. Diese Wahnvorstellungen sind nicht immer ohne, ja, und das sollte man auch klar sagen.
Ja, also wer jetzt einen schönen seichten Tanzfilm à la Anna erwartet, sollte vielleicht
Anna. Das ist kein Feel-Good-Movie.
Nein.
Oh, Mann. Ich hatte keine Albträume. Hattet ihr Albträume?
Ja.
Nee.
Ja?
Echt? Doch.
Solche Black Swan-Albträume?
Nicht Black Swan, aber es ist schon in der Richtung von Spiegel.
Martin hatte das schwarze Kostüm.
Ich hatte so ein Spiegelerlebnis.
Gruselige Spiegelszenen gibt es natürlich auch eine Menge.
Oh, da gibt es halt viele. Ja.
Der ist auch im Trailer drin,
diese Ich meine, diese Bildlichkeit, toll, diese Bildlichkeit so toll, ist natürlich auch etwas überbemüht, aber toll gemacht, ja.
Ja.
Okay, ihr hört, wir sind
aber begeistert. Wir sind überwältigt.
Ja. Also, müssen wir Punkte sagen oder wisst ihr es eh? Liebe Hörer. Ach, die können uns nicht einfach auf Bild von mir. Jetzt gucke ich auf diese Aufnahmegerät, keiner redet draus. Wie ist der Barbaros, hätte man was sagen können.
Ja. Darf der ihn schon schauen?
Ja. Nee, der ist ab 16. Der Barbaros ist noch nicht 16.
Ist er immer noch nicht 16? Wie lange kennen wir den schon?
Im Mai, glaube ich.
Oh, dann machen wir eine Party.
Für den Barbaros?
Ja.
Hier, Wir besaufen uns und er darf zuschauen.
Oh. Wir nehmen auf. Alkohol erst ab 18. Ja.
Der Arme.
Ach ja.
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 So, jetzt Punkte.
Ja, auf jeden Fall 10.
Ich auch.
10.
Da gibt's nichts zuzufügen. Wir sind begeistert.
Ja.
Deswegen ist es auch passend, dass ich habe ja leider unsere Verabredung, dass wir The Green Hornet zusammenschauen. Oh, ich bin vorausgeeilt, habe schon gesehen. Deswegen reden wir darüber vielleicht in einer anderen Woche.
Ja. Weil
aber du hast so darüber geschimpft.
Geschimpft ist nicht, nein.
Ja, du.
Ja.
Irgendwie haben wir
jedenfalls. Ich bin enttäuscht.
Genau. Und mein Mitbewohner, der auch auf so Filme steht, hat auch so gesagt: "Na, brauchst du nicht angucken." Ich habe jetzt mit Christoph telefoniert, mit dem ich ihn
jetzt
sehen
habt ihr
wollte.
Keine Lust mehr.
Und wir überlegen uns, ob wir den überhaupt sehen wollen. Wahrscheinlich werden wir das
also,
drauf verzichten.
Ich war wirklich ein bisschen enttäuscht, auch wenn mein Begleiter Kluges und Analytisches zum Film zu sagen hatte, aber das hat sich rausgelesen.
Du hast intellektuellen Menschen, du bist.
Ja.
Mann.
Auch deswegen musste ich unserem Date untreu werden, das konnte ich mir nicht entgehen lassen, aber ja, ich weiß nicht. Also,
muss mir mal offline erzählen, wer das war.
Also solltet ihr noch anschauen, dann können wir ja gemeinsam darüber reden, wenn nicht, dann können wir ja irgendwann nächste Woche lästern oder so. Ich bin enttäuscht, ich bin ja eigentlich ein Michel Gondry-Fan, aber...
Angucken oder lieber nicht?
Wenn
ich glaube, ich möchte noch 72
DVD
Stunden
irgendwann mal bekommst. Dann
ich möchte nämlich 72 Stunden sehen, habe ich ja zu viel Gutes von gehört.
Also ich finde auch, dass DVD ausreicht und 3D bringt eigentlich nichts für den Film. So gut wie nichts.
Hast du den gesehen?
Ja.
Ja,
dann redet ihr beide doch drüber.
Sollen wir kurz drüber reden?
Wir reden kurz. Ich möchte nur ganz kurz erleben, wie ich überhaupt da hingekommen bin zu dem Film. Also ich war, wie gesagt...
Haben wir noch Zeit? Oder
ja,
verlässt der Strom uns?
Mitbewohner in einem Frankfurter Kino.
Okay. Noch geht's.
Und
in dem Kino, wo man dreimal anstehen muss?
Genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, weil es ein 3D-Film ist, dass man dreimal ansteht und für 2D-Filme steht man nur zweimal an, aber es ist echt tatsächlich so. Ob das jetzt da so gewollt ist, jedenfalls steht man einmal an, ewig lang, um eine Karte zu bekommen. Dann stehst du das zweite Mal an, damit du die Karte abgerissen bekommst, weil sie nur einen Eingang haben für alle Kinosäle. Dann stehst du aber ein drittes Mal an, um deine 3D-Brille zu kaufen, das ist auch neu, du musst sie jetzt kaufen.
Kaufen?
Ja. Solltest du sie aber wieder zurückgeben, dann, was ich auch getan habe, selbstverständlich. Und das heißt, du mietest diese Brille eigentlich nur. Und das Witzige ist, du musst diese Brille, die 3D-Brille, musst du da abholen an diesem Popcorn-Cola-Kiosk. Das heißt, du stehst mit denselben Leuten in einer Reihe, die Popcorn haben will und du willst nur deine Brille haben, weil dein Film läuft sowieso schon und dann kommst du vorne an der Kasse an, sagen sie erstmal, wir haben keine Brillen mehr, wir müssen erst welche holen, dann rennen die erstmal in den Keller, kommen nach 10 Minuten wieder, haben dann deine Brillen und also es ist schon ein mittleres Chaos, was diese Brillenvergabe angeht und dann sitzt man halt im Kino und die 3D-Effekte, wie gesagt, in den Trailern sind wir die besten 3D-Effekte.
Ja, also es gibt ein paar wenige Szenen, wo der 3D-Effekt so okay ist, aber es ist jetzt nicht...
Okay, ist es ein Superheldenfilm? Oder?
Jein.
Ja,
also so in die Richtung Spider-Man, Superman, Batman...
Also es gibt keine wirklichen... Na, das stimmt eigentlich nicht ganz. Ich wollte gerade sagen, es gibt keine wirklichen Superkräfte. Nein, es gibt keine wirklichen Superkräfte.
Okay.
Aber gut, wir haben eben...
Ja, aber es ist irgendwie ein verkleideter Cowboy, der irgendwie für Recht und Ordnung sorgt oder so ähnlich.
Es ist im Prinzip ähnlich wie Batman, also ein steinreicher Junge, hat technisches Spielzeug, das lässt er sich aber diesmal vom Gärtner bauen oder...
Ich lasse mein technisches Spielzeug in Cupertino bauen. Naja.
Ja. Und dann haben sie halt Lust, er und der Gärtner, der reiche Junge, und er haben halt Lust, eben böse Jungs zu verhauen.
Ja. Wobei eben der Witz so ein bisschen ist, einerseits unser reicher Junge ist eben Seth Rogen, der ein bisschen, ja, also der so soll so ein liebenswerter Trottel sein, aber ich finde, er ist ein bisschen zu blöd und besonders liebenswert findet man ihn einfach nicht. Und der Witz ist, dass quasi sein Sidekick ist eigentlich der die Fähigkeiten hat. Also sowohl die technischen Fähigkeiten, aber auch im Kampf und sowas. Also eigentlich ist unser Haupt Superheld, The Green Hornet, ist ein ziemlicher Trottel. Und der ihnen quasi hilft mit technischer Ausrüstung, ist der alles kann. Aber insgesamt ist die Sache so, also ich finde jetzt auch ein bisschen schwer darüber zu reden, weil ich nicht so richtig weiß, was ist die Geschichte, was ist der, um zu paraphrasieren, was meine kluge Begleitung, als ich im Kino war, nach dem Film gesagt hat, ist, dass der Subtext hier ist, dass der Sidekick, der ja ein Asiatisch oder sowas, das steht so ein bisschen für das Verhältnis zwischen China und Amerika. Das in Wirklichkeit, das ist quasi die zusammenarbeiten auf der einen Ebene, aber gleichzeitig Amerika nicht merkt, dass die wirklichen Skills und eben die Macht und der Einfluss, wie auch immer, die Fähigkeiten, dass die eigentlich auf der Seite Chinas liegen und China so im Verborgenen quasi die Fäden führt und so. Und das sehe ich schon, aber ob das rechtfertigt, diesen ganzen Film mit diesem ganzen Unsinn anzuschauen. Und ich finde, Christoph Waltz ist ganz cool als Böser, der etwas...
ja, hier, der.
Genau, ja, also er ist etwas verärgert darüber, dass ihm mehrmals gesagt wird, er sei nicht gruselig. Das empört ihn sehr.
Er schafft es aber nie, gruselig zu sein, macht es nur noch lächerlicher.
Ich finde ihn eigentlich ziemlich gruselig.
Ich finde ihn überhaupt nicht gruselig.
Ja, aber ansonsten, ich weiß nicht, was will der Film? Also ja. Ich glaube auch, das Problem ist so ein bisschen, Michel Gondry ist einfach kein Action-Regisseur und der macht so versponnene, er ist eigentlich weder ein Action- noch ein richtiger Komödien-Regisseur und das soll ja eine Action-Komödie sein und ich finde, Michel Gondrys Filme sind eben so versponnen und verträumt normalerweise und so und irgendwie, also es hat keinen Zug, es hat keinen richtigen Spannungsbogen.
Es hat auch Längen und
ja.
Auch was dieses technische Spielzeug ist, nichts, was man nicht schon mal woanders gesehen hätte in besserer Form.
Und was will der Film?
Das verstehe ich nicht. Überhaupt nicht.
Nee. Und dann ist es halt, und dann ist Seth Rogen schrecklich infantil. So.
Ganz furchtbar. Also ja. Er passt eigentlich mehr in diese komödiantischen Rollen.
Ah, Cameron Diaz spielt noch mit. Aber
ach, hier ist wieder mal besser.
Was? Das ist ganz lustig.
Die Szene ist ganz nett, ja.
Wo sie sich vorstellt und ja. Seth Rogen ihr Alter kommentiert. Boah, das ist halt ziemlich böse. sie sei ja irgendwie auch, wie war das, im Herbst? Nee,
genau.
Nicht mehr im Frühling.
Sie versteht es erstmal nicht oder will es nicht verstehen, was er meint, und er verstrickt sich immer weiter.
Ja. Also ich finde, es ist so die Art Film, die kann man schon mal anschauen und sowas, aber dafür ins Kino zu gehen...
Ja, das ist das, was man sich bei iTunes mal runterlädt als Miete ja. Für einen Euro oder so und dann wieder löscht. Also gerade auch das,
was ich darauf gefreut
habe, finde ich schon blöd. Also Eternal Sunshine of the Spotless Mind ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und ich mag eigentlich auch die anderen Gondry-Filme, die eben alle so ein bisschen versponnen sind. Und dieser Film ist, finde ich, hat nichts von diesem etwas wirren Charme, den die Filme für mich sonst haben.
Okay.
Ja.
Gut. Punkte oder gar nicht?
5.
Oh.
Ja, Martin? 4 bis 5. 4,5.
Okay.
Ja.
Das ist schon eher keine Schauempfehlung.
Gut. Ich bin traurig.
Ja, ich werde darauf verzichten. Möchtest du noch kurz irgendwas Positives schnell über Black Swan sagen? Einfach nur, dass wieder die Stimmung besser wird.
Warum ich? Warum bin ich hier für die... verbesserte Stimmung.
Nein, damit du deine Stimmung
holst. Ach so, meine. Ja. Ich schaue mir lieber nochmal Eternal Sunshine
an. Ja, den nehme ich aber jetzt mit.
Ja, wenn du mir zurückgebracht hast.
Ja. Ich verfalle jetzt in unsere eigenen Wahnvorstellungen am besten.
Und außerdem freue ich mich ja darauf, dass ich jetzt hoffentlich bald viele neue Serien bekomme, weil ich doch gehört habe, dass Penisgesicht mir...
Der heißt Stefan.
Der heißt Penisgesicht. Mir wurde er niemals vorgestellt. Also.
Du musst die Kommentare lesen.
Irgendwie ich habe die Kommentare gelesen, aber ich ignoriere das, solange er mir nicht sagt, ich soll ihn Stefan nennen. So. Ja, also ich freue mich drauf. Und auf Firefly.
Okay. Da habt ihr letzte Woche auch schon geschwärmt drüber.
Ich habe es noch nie gesehen.
Ich auch nicht.
Die Apfelschnecken sind super.
Der Martin kommentiert gerade positiv die Apfelschnecken. Ich übersetze das nochmal.
Wenn du wüsstest, was für Bauchschmerzen ich hatte, als ich die in den Ofen... Ich lag fast am Boden hier in der Küche, aber jetzt geht's mir besser. Jetzt, wo ihr seid.
Ja, so ist es.
Bin ich gesundet plötzlich.
Ja.
Ja.
Gestern ging es dir auch schon nicht so gut.
Aus anderen Gründen. Gestern ging es mir nicht so gut, weil ich, glaube ich, knapp 20 Schokopralines gegessen habe. Okay.
Ja, aber dann, als du ein paar Nachos gegessen hast, ging es wieder besser, gell?
Ja. Zwischenzeitlich.
Dann kam der Film dazwischen.
Naja, wobei mir nicht ganz klar war, wie ihr bei Black Swan so essen konntet. So kontinuierlich. Ich finde nämlich, dass es schon ein bisschen ein Film ist, der den Appetit verdirbt. Aber
wir hatten Hunger.
Ja, ich habe es gegessen, bevor die appetitlosen Szenen kommen. Und Tänzerfüße kenne ich so.
Genau.
Das ist nicht mehr unabhängig.
Und diese Verletzungsszenen haben wir alle schon erlebt.
Genau. Knack, oh fuck, reicht das?
Ist das so schlimm bei euch gewesen auch? So viel Leiden. Wie Wahnsinn.
Nee, Wahnsinn nicht.
Wenn
aber
ihr dann euren, ja.
Was? Hast du keinen Wahnsinn gehabt?
Nein, aber es ist halt schon, ja, wenn du am Wochenende 16 Stunden trainierst, da ist halt schon irgendwie, genau.
Da liegen die Nerven dann auch mal blank.
Ja. Also. Und macht man das generell oder wegen bei der Vorbereitung auf irgendwelche speziellen...
Ja klar, also bei uns war das so die letzten 6-8 Wochen vor der Meisterschaft.
Okay.
Haben wir Samstag, Sonntag jeweils 8 Stunden trainiert und in der Woche nochmal zweimal, einmal.
Oder gab es noch eine Szene? Entschuldigung.
Dann auch während der Saison weiter, Samstag, Sonntag immer 6-8 Stunden. Also da hast du dann halt eine Woche Turnier, da hast du dann den Sonntag frei, weil der irgendwie von Berlin morgens um 6 nach Hause gekommen ist, weil das Turnier war. Und die Wochen zwischen den Turnieren hast du dann wieder voll trainiert, klar. Du wolltest ja besser werden.
So, und dein Mitbewohner will jetzt wieder zurück in den Tänzer-Wahnsinn.
Ja, nur ein bisschen, glaube ich. Der darf jetzt Senioren tanzen. Ab 35.
du wolltest schon was sagen.
Passend noch zu der Tänzer-Rubrik, gibt es ja diese schöne Szene, wo sie trainiert und der Trainer sie immer wieder die gleiche Choreografie, den gleichen Choreografie-Teil wiederholen lässt.
Ohne nochmal, zu sagen, was falsch ist.
Genau,
ne?
Nochmal. Und das ist wirklich so.
Ja.
Ja, also ich habe das zumindest ein paar Mal so erlebt, dass man ohne Korrekturen einfach Sachen nur stur wiederholt.
Ja, genau, damit es ins Muskelgedächtnis geht. Einfach 10-mal hintereinander machen, dann klappt das auch besser. Und das Krasse ist halt, wenn man dann irgendwie nach einem halben Jahr die alte Choreografie nochmal die Musik einlegt, dann weißt du nicht, was kommt, aber der Körper macht es. Und das ist halt krass. Und das ist bei denen auch so.
Aber in dieser Szene geht es ja schon auch darum, dass sie selbst merkt, was falsch ist. Ne? Weil danach kommt ja quasi dieses, wo er den Tänzer fragt, ob er wollen würde. Was ja interessanterweise jetzt ja der Vater ihres Kindes und ihr Verlobter ist, dieser Typ. Und da ist schon die Frage, okay, in der Wiederholung, was soll sie da merken? Soll sie merken, dass sie ihren Tanzpartner überhaupt nicht anmacht oder irgendwie, ja.
Ja, manchmal muss man auch, also es ist auch oft so, dass man erstmal bis zu einem müden Punkt hintrainieren muss. Und wenn die Kräfte dann schwinden, dann fängt man an, eben ganz anders zu tanzen und ganz anders sich zu bewegen, weil man eben nicht einfach es mit Kraft machen kann. Sondern dann muss man es mit Technik und mit Gefühl und Emotion und so.
Mit Leid.
Und wenn du dann über diesen Punkt hinaus trainierst, dann wirst du besser. Das ist das, was wirklich hängen bleibt. Deswegen ist es manchmal so, dass man sich einfach erstmal müde tanzen muss und dann.
Also ich finde ja, ihr solltet einen Offspin machen, indem ihr Tänzerfilme kommentiert.
Da gibt es heute zu wenig für.
Zu wenig gute vor allem.
Der Dance-Podcast.
Dance-Podcast. Das würde dann allerdings nach einem Video-Podcast.
Wir reden nur über Tanzfilme.
Vor allem, wir tanzen die dann einfach alle vor. Ja. Martin als der schwarze Schwan.
Also, da wäre ich sofort dabei. Nicht tanzen dabei.
Du würdest
dabei
auch die weibliche Rolle da.
Auf keinen Fall.
Ich fand es auch so krass in der Öffnungsszene, wenn sie sich da so ein bisschen dehnt. Da hat es mir alle Sehnen an den Beinen zerrissen. Eieieiei. Sehr beeindruckend.
Ja. Sind wir schon wieder direkt dabei?
wir
kommen nicht los von dem Film.
Ja, wir gehen jetzt mal wieder runter ins Tanzstudio und trainieren noch ein bisschen. Ja, faule Haufen hier.
Damit wir besser werden.
Nachdem wir jetzt einiges an Apfel-Zimt-Schnicken gegessen haben, das ist angemessene Vorbereitung.
Jetzt trinkt jeder einen Schluck Wasser und dann besprechen wir, wie es war.
Wasser, Chartreuse hilft gegen alles.
Na, das sagt er doch in der
Hab ich gestern gelernt.
Ja. Chartreuse hilft immer.
Okay.
Ich gestern einen Cocktailfreund auch. Er hätte jetzt Chartreuse und Absinth vor sich stehen. Die Krippe kann nicht mehr schlimmer werden.
Die Krippe nicht.
Das kann ihm halt schlecht gehen, ja. Oh, ich habe einen ganz tollen Absinth zugeschickt, kriegt aus Berlin.
Aber das gehört dem Cocktail-Podcast.
Ja.
Genau.
Boah, geiles Zeug.
Ja.
Von der Zürcher Caliber in Berlin. So, jetzt habe ich genug Werbung gemacht.
Ja. Also, es war schön mit euch wieder mal.
Auch es war auch schön mit euch, Hörer.
Ja, sehr schön. Vor allen Dingen, weil ihr so schweigsam seid.
Ihr wart ein tolles Publikum.
Ob noch jemand dabei ist, wahrscheinlich wird ihr alle schon ausgeschaltet.
Ihr Penner, ich kann es jetzt nicht mehr hören. Redet doch nicht erdauernd über dieses
Ist auch so langweilig, weil wir haben über niemanden gelästert. Ah, doch, ich habe die Theresa gedisst. Naja, okay.
Ja, bevor wir jetzt weiter abdriven und der Strom wieder aus ist, empfehlen wir noch kurz den Cocktail-Podcast und dann empfehlen wir uns. bis nächste Woche mit einem neuen Film.
Tschüss.
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 Noch ein paar Outtakes vorneweg. Möchtest du noch ein kurzes Hater-Outtake loslassen?
Nee, ich bin nicht in der Lage zu haten heute.
Jetzt sind wir genau auf die Schiene gerutscht, was wir mit Avatar und Inception gemacht haben.
Was denn?
Wahnsinnig gehypt und dann gehen die Leute rein, sind enttäuscht und sagen, Scheißfilm.
Na, das liegt daran, dass die Leute keine Ahnung haben.
Der Zufall, es läuft noch.
Nein. Also das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen verwirrend für ihn, weil normalerweise sich niemand so lange hier draußen aufhält, weil eigentlich ist es so, dass er seinen Schlafplatz immer dort sucht, wo die Leute sind. Also egal, in welchem Raum du dich aufhältst, dann versucht er sich dort irgendwie zu platzieren.
Er hat aber vor einer Stunde probiert, hier sich hier auf den Tisch neben die Zimtschnecken zu legen.
Ja, er hat auch heute Morgen, als ich in der Küche am Werkeln war, war auch immer dort, wo er nicht hätte sein sollen. Sogar zwischendurch mal in die Spüle gespuckt. Nein. Katze. Wenn man den Balkon aufmacht, dann spaziert er auf dem Gelände rum. Aber ich habe dann immer Angst, dass er irgendwelchen Tauben hinterher fliegen will oder so. Einmal hat er ja geschafft, hier auf dem Balkon eine Taube zu fangen. Ne? Boah, echt? Das war so krass. Da war der Christoph hier. Wir saßen hier plötzlich riesen. und der ist so richtig, ich glaube, die Taube, vielleicht ist sie sogar irgendwie ein Stück reingelaufen oder so. Und er war sofort da und hat irgendwie sie gerissen. Oder so.
War auch hinüber? Oder?
Wir haben dann den Kater von ihr entfernt und sie war ziemlich angeschlagen, saß eine Zeit lang auf dem Balkon. Dann ist sie aufs Geländer und dann fing es irgendwie an zu stürmen und Regen und sowas. Und ich glaube, sie wurde runtergeweht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie irgendwie weggeflogen ist oder sowas. Aber da hat er echt unglaublich schnell reagiert.